Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallihallo.
Bevor wir auf deine aktuellen Projekte kommen, lass uns mal ein bisschen so in deinem Lebensbuch blättern. Du bist ja Urberliner, im Ostteil der Stadt geboren. Erst Storkower Straße und dann Mitte am Gendarmenmarkt. Mhm. Das war die Wohnung deiner Oma.
Ja, das war genau, also durch die Umstände, die war mit jemandem zusammen, der als Diplomat gearbeitet hat und dementsprechend eine tolle Wohnung zugeteilt bekommen hat. Und ja, meine Mutter hat nach der Wende dann die Wohnung tauschen können mit ihr und dann sind wir da hingezogen und deswegen... Ja, habe ich an diesem ungewöhnlichen Ort also gewohnt. Also da gab es dann halt so ein paar privilegierte Leute, die da leben durften. Das waren aber auch so Plattenbauten, aber halt gegenüber von dem französischen Dom und dem Schauspielhaus, was natürlich ja eine spektakuläre Aussicht ist.
Ja.
Und irgendwann wurde es dann aber immer touristischer und ja, wie ich finde, dann auch anstrengender. Und genau, ich bin dann irgendwann halt mit 17 ausgezogen und hatte da aber eine tolle Kindheit, kann ich sagen, und Jugend. Also bin da auch zur Schule gegangen um die Ecke, da war das Charles-Darwin-Gymnasium hinter der Leipziger Straße, was es jetzt gar nicht mehr gibt. Das ist jetzt, glaube ich, im Besitz vom Axel Springer Verlag und da ist so eine Gated Community. Außer die Sporthalle, die steht immer noch, da trainiert Alba Berlin. Und die Grundschule, die war die 10. Grundschule am Brandenburger Tor und die steht immer noch und genau. Ja, ansonsten hat sich natürlich viel verändert im Sinne von dem Potsdamer Platz und überhaupt die ganzen Einkaufsmöglichkeiten und so. Das gab es ganz früher noch nicht.
Aber weil du gerade deine Schulen erwähnst, du warst ja im Laufe deiner Kindheit auf sehr speziellen Schulen auch.
Also du meinst nach meiner staatlichen Schulkarriere?
Richtig. Karriere ist auch schön.
Naja, genau. Ja. Also da kam auf jeden Fall so ein Loch irgendwie, wo ich halt nicht gearbeitet habe, wo ich halt mich gefragt habe, was mache ich denn jetzt? Falls ich halt studieren will, dachte ich, hole ich mein Abi nach. Und dann war ich an einer Schule, so einer Schule für, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, SFE hieß die auf jeden Fall, die war am Mehringdamm. Und es war halt so eine alternative Schule, wo man halt seinen Hund mitnehmen konnte und essen und ja, so gemeinsam abgestimmt wurde, wie was läuft. Und ja, an dem Punkt, wo ich wieder mit der Schule angefangen habe, ging es dann auch wieder los mit dem Film, also so Murphy's Law mäßig, ja. Und da hatte ich dann das Gefühl, das mit dem Film ist doch etwas, was ich ernster nehmen will und weiterverfolgen will und dementsprechend habe ich es dann nicht geschafft oder nicht durchgezogen, das Abi weiterzumachen.
Aber bevor so die Initialzündung zum Schauspielern kam, da spielte, glaube ich, auch die Mini-Playback-Show eine kleine Rolle.
Ach.
In Gedanken.
Ja, also ich hatte einen Freund, Grisha, der war Armene, der konnte noch nicht so gut Deutsch und wir haben uns halt über Videospiele verständigt und aber auch über Michael Jackson, der unser großer Held war, also gerade für seine Tanzkünste und in der Mini-Playback-Show, weiß man ja, da durfte man halt seinen großen Star irgendwie nachahmen und unsere Träume waren immer, wir haben immer trainiert, um eines Tages da eventuell aufzutreten, was aber nie geklappt hat.
Ja. Warum nicht?
Na, wir haben uns nie beworben und so, das war einfach so ein gemeinsamer Traum, der uns aber trotzdem das Gefühl gegeben hat, ja, da ehrgeizig zu sein beziehungsweise uns einander näher gebracht hat wahrscheinlich auch.
Mhm. Und die Initialzündung zur Schauspielerei, die kam bei dir ja tatsächlich auch schon ganz früh, da warst du 13, 14 so in dem Alter.
Mhm. Ja, also das war eher, also nicht Zufall, aber eine Freundin meiner Mutter oder meiner Tante, die hat uns mal zum Casting irgendwie geschickt oder beziehungsweise gesagt, dass es halt vielleicht was Gutes für uns wäre. Da habe ich aber nicht direkt eine Rolle bekommen, sondern wurde in eine Agentur aufgenommen, wo ich heute immer noch bin, bei Jacqueline Rietz, so eine Kinder- und Jugendagentur, die jetzt natürlich, wo ich erwachsen bin und andere Erwachsene auch da sind, auch einen Erwachsenenableger hat, aber die ist halt auch dran geblieben und hat mich ermutigt, weiterhin zu Castings zu gehen und an einem Punkt, das weiß ich noch, da hatte ich gar keine Lust mehr, weil ich nicht verstanden habe, worum es wirklich geht oder was sie von mir wollen. Da habe ich dann wahrscheinlich einfach aufgemacht und war so gut, dass sie mich dann immer wieder eingeladen haben, bis ich dann eine Rolle hatte. Das war die Hauptrolle in so einer ZDF-Weihnachtsserie, die hieß Zwei allein, das war 1998 und da habe ich dann echt viel gelernt. Ja, auch so ein Erfolgserlebnis gehabt, was halt die Resonanz anging.
Wie ging das mit der Schule?
Ja, das war Sommerferien, deswegen habe ich da nicht so viel verpasst und wenn ich halt was anderes jetzt noch gedreht habe danach, dann wurde ich halt teilweise entschuldigt und habe halt eine Lehrerin oder beziehungsweise eine Kinderbetreuung bekommen, die halt auch mit mir den Stoff so gearbeitet hat, den ich verpasst habe oder hätte und ja, also da musste man halt immer wieder nacharbeiten und extra nett sein. Wenn ich dann zurück war an der Schule, musste ich dann halt natürlich zusehen, dass ich hinterherkomme, was nicht so einfach war, weil, ja, also ich nicht mit diesen Autoritäten oder autoritären Ton klarkam und damit schon immer gekämpft habe. Aber ja, wir haben uns irgendwie arrangiert und ich habe dann noch meinen Realschulabschluss geschafft.
Und apropos Kämpfen, du hast ja auch, also erstmal Fußball gespielt, aber dann Teamsport war eben wahrscheinlich auch nicht mehr so möglich, ne, durch deine
Ja, Filme. Doch, aber auch da war es so, dass die Regelmäßigkeit natürlich wichtig ist, wenn man zum Training geht. Und klar, beim Mannschaftssport, da muss man ja Teil einer großen Gruppe sein und sich auch anpassen. Vielleicht hatte ich da auch meine Anpassungsstörung oder Findungsprobleme auf jeden Fall. Liebe ich Fußball immer noch, also es zu spielen. Aber genau dadurch, dass ich dann drehen war und noch andere Interessen hatte, habe ich das dann erstmal sein lassen mit dem Vereinssport. Und später, glaube ich, war 16, 17, habe ich dann das Kickboxen für mich entdeckt.
Was ist das Besondere an Kickboxen?
Ja, da gibt es viele Aspekte. Also einerseits, ganz am Anfang stand für mich natürlich Fitness beziehungsweise auch also für den Kopf diese Disziplin und ja, das sich auseinandersetzen erstmal mit seinem eigenen Körper und der Bewegung, die Motorik, natürlich das Überwinden, zu schlagen, aber auch geschlagen zu werden. Also da geht es natürlich darum, erstmal so um Treffer und jetzt nicht irgendwie jemanden K.O. zu schlagen oder so. Ja, also das geht hin bis zu der Psychologie des Schauspiels. Also wenn man dann im Ring steht und den anderen nicht wissen lassen will, dass man halt schon keine Puste mehr hat, dann muss man halt so tun, als ob, beziehungsweise halt immer den Kampf dominieren von der Mitte des Rings aus und das waren alles Aspekte, die mir wahrscheinlich auch unbewusst geholfen haben, meinen Beruf so zielstrebig zu verfolgen.
Du bist ja Autodidakt, du bist nie zur Schauspielschule gegangen und wolltest das auch nicht. Warum? Mhm.
Ja, also ich hatte großen Respekt davor. Ja, in der Zeit, wo ich halt in dem Film groß geworden bin, wurde auch immer gesagt, man muss eigentlich eine staatliche beziehungsweise irgendeine anerkannte Ausbildung haben, um halt auch so ein vollwertiger Schauspieler zu sein. Was mich schon von Anfang an skeptisch gemacht hat, natürlich.
Wobei einer wie Richie Müller sagt, die versauen dich nur an der Schauspiel.
Ja, eben. Also ich habe halt auch negative Erfahrungen gemacht, in dem Sinne, dass ich halt Menschen gesehen habe, die eventuell gebrochen schienen. Also die halt durch dieses System gegangen sind, wo man halt aufgebaut wird und gebrochen wird und dann nochmal. Und bis man sich seiner selbst gar nicht mehr so sicher oder beziehungsweise auch irgendwie so eine permanente ja, Selbstreflexion ausstrahlt. Also von wegen jede Handbewegung, jede Geste irgendwie ist so bewusst entschieden. Und davor hatte ich halt immer Angst. Ich wollte eigentlich nicht jemand sein, der sich verrückt macht wegen der Wirkung auf die anderen Leute, sondern halt, ja, also Spaß daran haben, den Spaß behalten vor allen Dingen auch und ja, meinen eigenen Weg finden. Also wie gesagt, mit Autoritäten habe ich auch so ein Problem, weil ja, viele halt aus der Theorie kommen, vielleicht auch verhinderte Karrieren hatten und dementsprechend ja, dieses Machtgefälle dann auch, also diese Hierarchie mir nicht gefällt und ja, ich der Überzeugung bin, dass jeder seinen eigenen Weg findet, also dass jeder quasi einen eigenen Kosmos darstellt und eigene Erfahrungen braucht, einen eigenen Erfahrungsschatz, aus dem er schöpfen kann und ja, also unterschiedliche Wahrnehmung hat bis hin zu so ein inneres System, was halt unterschiedlich funktioniert.
Dein Motto ist ja, hast du mal irgendwo gesagt, immer ganz viel von allem oder so viel wie möglich. Und das hohe Ziel, immer das Krasseste und der Krasseste sein.
Okay, ich weiß nicht mehr, wie ich das gemeint habe.
Das hast du mehrfach gesagt, ich habe es mehrfach gehört.
Ja, 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 vielleicht waren das so die Maxime, die ich gesucht habe, auf jeden Fall. Also ich kann nicht sagen, wie gesagt, wie ich das gemeint habe oder wo das herkommt, diese Aussage. Aber ich glaube, dass, ja, wenn man strebt nach also so viel wie möglich, dann kommt auch was rum. Also ich war zwar als Kind eine vorsichtige Natur, habe dann aber also Mut bekommen durch die Leute, die mich halt so unterstützt haben, die mich gefördert haben, die mir gezeigt haben, was es noch alles gibt. Und dann kommt man natürlich auf den Geschmack und will vielleicht auch, also ich wollte vielleicht auch beweisen irgendwie, was es noch alles gibt oder was es noch, was noch nicht da war oder so.
Gehst du gerne so an Grenzen?
Ja, ich glaube, also da liegt dann so die Wohlfühlzone in dem Sinne, dass ich dann, ja, das Belohnungssystem wird dann so angesprochen. Also wenn ich weiß, dass ich alles gegeben habe, wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles versucht, dann habe ich quasi Erfolg, also für mich ganz persönlich. Und es fühlt sich halt gut an, wenn man dann etwas schafft, was man gar nicht von sich gedacht hat oder wenn man halt den Kopf sogar ausschaltet und dann halt quasi wieder erwacht und merkt, wow, ich war voll im Moment oder ja, ich habe das einfach mit Leidenschaft gemacht und nicht irgendwie mit, also so kalkulierend oder spekulativ oder manipulativ, sondern einfach nur bei mir gewesen und alles gegeben.
Das heißt aber auch, wenn du so einen Film drehst zum Beispiel, dann bist du nur fokussiert auf diesen Film und es passiert quasi nichts anderes in der Außenwelt?
Nee, das kann man nicht so pauschal sagen. Also bei mir ist es so, dass ich stark abhängig bin von den Menschen, mit denen ich arbeite. Also bei mir geht es über Vertrauensbasis. Dann habe ich auch die Möglichkeit, mich voll zu öffnen, wenn ich weiß, da ist jemand, also ein guter Abnehmer quasi für all die Sachen, die ich mache, der das gut verwerten kann, also der eine Vision hat und der auch weiß, also was er will, was er von mir will. Und ja, auch diese Menschlichkeit also zu bewahren, dass man halt nicht oberflächlich miteinander einfach nur diesen Arbeitsprozess abspult, sondern sich tatsächlich während des Prozesses auch kennenlernt und dementsprechend dann vielleicht auch zu schätzen weiß, was der andere macht und einzuschätzen weiß, was der andere macht und es dann wiederum zu nutzen weiß. Also ja, es gibt positive Erfahrungen, also wo ich halt noch keine Ahnung hatte, was ich da genau mache und ja, dann so mit Meistern gearbeitet haben, die mir ganz genau gesagt haben, was sie da sehen, was sie nicht sehen wollen und dann gucke ich mir das halt an im Film nachher und weiß ganz genau, was er damit gemeint hat und lerne dadurch natürlich viel besser, als wenn ja, ich in der Theorie arbeite und dann irgendwas Technisches abspule, was ich dann irgendwann mal gelernt habe, weil ja, bei jedem Film und bei jedem Menschen, mit dem ich dann arbeite, verhält sich das halt immer anders und jedes Projekt ist halt anders und deswegen kann man das nicht so verallgemeinern.
Aber diese Wertschätzung, von der du sprichst, eben auch gerade am Set, das ist natürlich immer wünschenswert, aber hast du auch die anderen Seiten erlebt?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht immer in seiner Komfortzone ist oder beziehungsweise nur positive Erfahrungen macht, sondern ja, gerade auch diese schwierigen, also Projekte oder auch Phasen im Leben. Also es hat ja nicht immer mit den anderen Menschen zu tun, sondern auch mit inneren Konflikten oder mit Stress oder Unkonzentriertheit. Es gibt halt also Leute, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben in dem Sinne, dass sie so hochfrequentiert arbeiten wie ich und dementsprechend dann trotzdem aber behaupten, dass sie es besser wissen. Und dann habe ich natürlich immer diesen Konflikt, dass ich meine Erfahrung habe versus jemanden, der sagt irgendwie, das geht jetzt so und so und nicht anders. Und da muss man dann halt diplomatisch bleiben und ja, sich immer wieder sagen, dass es halt alles nur temporär ist und dass dieses Projekt auch vorbeigeht und dass es halt auch eine wichtige Erfahrung ist, wie man sich dann ja, damit arrangiert und verhält und also auch an die Projekte danach denken, dass man halt trotzdem irgendwie ein Mensch bleibt und nicht irgendwie, ja, versucht den anderen irgendwie zu verurteilen oder schlecht zu machen, sondern vielleicht kommt der irgendwo her, wo er es wirklich auch schwer hatte, sich durchzusetzen und der kennt es einfach nicht besser. Also so wie ich aufgewachsen bin und was ich kennengelernt habe, wie viel Vertrauen mir entgegengebracht wurde, das haben bestimmt nicht alle Menschen, beziehungsweise glaube ich sogar die wenigsten und dementsprechend trifft man dann auch auf Leute, die dann halt ja so einen Umgang einfach pflegen, weil sie es so gewohnt sind.
Fällt es dir leicht, Probleme auch anzusprechen oder schluckst du sie dann eher runter?
Nee, ich bin eher so der Harmoniebedürftige. Also ich bin auch ein Trennungskind, was vielleicht deswegen auch immer versucht hat, so ein bisschen die einzelnen Welten, in denen ich dann war, ja, so positiv wie möglich zu gestalten, indem man halt so Probleme kompensiert oder eine eigene Sprache für jeden findet. Und wie gesagt, ich versuche halt, also gerade wenn es so problematisch wird, auch noch auf so eine andere Ebene zu gehen, wo man das halt alles ein bisschen relativieren kann und sich sagt, andere haben es auch nicht einfacher oder beziehungsweise das geht auch vorbei und man muss halt manchmal über seinen Schatten springen und aus seiner Haut raus, damit man vielleicht weiterkommt. Einfach nur diese Phase oder diesen Moment versucht zu überstehen, um dann vielleicht am nächsten Tag die ganze Problematik anders zu sehen. Dafür ist Kickboxen zum Beispiel auch gut. Also wenn ich Probleme hatte und sich was in mir angestaut hat, dann hat sich das natürlich körperlich auch gelöst. Aber also wenn ich dann halt quasi am zweite Mal am Tag aufwache, indem ich halt so konzentriert war beim Kickboxen und überhaupt nicht über Probleme nachgedacht habe, habe ich dann die Probleme ganz anders betrachtet. Also habe ich dann wirklich drauf geguckt und gemerkt, so ja, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Und je mehr man halt im Kopf ist und sich die ganze Zeit um ein Problem dreht, desto schlimmer, glaube ich, werden sie auch.
Hat dir der Sport auch geholfen, dich zu erden? Also ich meine, du hattest ja ziemlich schnell, ziemlich jung, ziemlich viel Erfolg, um da nicht abzuheben.
Ja, das kann man vielleicht nicht so vereinfachen, aber auf jeden Fall hilft er dabei, wieder anzukommen. Wenn ich zum Beispiel unterwegs war und dann wieder zum Training gekommen bin, dann muss man natürlich auch sich auf eine Art beweisen. Da geht es nicht um irgendwie Erfolg, also den man halt hat in dieser Welt und wie man dann redet oder so. Dann gibt es die eigene Sprache des Körpers, der halt funktioniert und sich beweisen muss und auch die Mentalität, dass man sich halt nicht schont, sondern dann halt sich auf eine Stufe mit allen anderen stellt und merkt halt, wie schön das sein kann, wie einfach das sein kann und wie gleich wir doch alle sind. Und ja, das hat auf jeden Fall immer wieder geholfen und vor allen Dingen auch mit der Disziplin, also dass man halt kontinuierlich immer weitermacht, also längerfristige Ziele sich steckt und nicht nach einem Erfolg quasi himmelhoch jauchzend sich überall feiern lässt und ja, in dem Sinne auf dem Boden bleibt, dass es auch Projekte noch danach gibt und dass es noch andere Sachen gibt, die wichtig sind im Leben, genau.
Aber bei dir ging das ja, hat man zumindest den Eindruck, relativ nahtlos alles ineinander über. Dann kam Mädchen, ist natürlich auch so ein Mädchen 2. Spätestens da wurdest du wahrscheinlich auf der Straße erkannt, oder?
Ja, also es gab immer wieder Projekte, die also so eine Popularität hatten, dass sie den Effekt hatten, dass ich dann erkannt wurde. Aber das ist dann auch wieder vorbeigegangen. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es halt immer in so Phasen oder also Perioden abläuft, dass man halt eine Aufmerksamkeit hat. Und dann ist man halt wieder aus dem Fokus der Leute raus, weil es dann wieder andere Projekte und andere tolle Leute gibt. Und das war natürlich auch sehr hilfreich und lehrsam, dass man halt sich feiern lassen kann für den Moment oder ja, das auch in diesem Kontext sehen muss. Also, dass dieses Projekt natürlich nicht ein Teil von mir ist, sondern ich ein Teil von diesem Projekt. Und dementsprechend die Leute natürlich mich nicht sehen, sondern halt diese Figur. Und dann muss man das halt in dieser Relation so sehen.
Es gab ja aber, nehmen wir mal 2004 zum Beispiel, Napola Elite für den Führer. Da wurde ja auch ausgezeichnet, dann Berlinale ein Jahr später als Shootingstar gekürt. War das so der Zeitpunkt auch, wo du sagen würdest, das war so in Anführungsstrichen der berufliche Durchbruch?
Genau, und es war vor allen Dingen auch für mich die Entscheidung, dass ich das weiter verfolgen will, weil ich habe bis zu dem Zeitpunkt eigentlich damit gehadert, mich darauf festzulegen, mich also Schauspieler überhaupt zu nennen oder genannt zu werden von anderen, weil ich nicht einer dieser Leute oder Schauspieler sein wollte, die sich darüber definieren und vor allen Dingen dann daran scheitern, weil sie diesen Traum nicht loslassen können, weil ich weiß ganz genau, wie unwahrscheinlich das eigentlich ist, dass man halt kontinuierlich arbeitet und dementsprechend seinen Lebensunterhalt damit verdient und vor allen Dingen auch dieser Ruhm wirklich schädlich sein kann, wenn man anfängt seine eigenen Lügen zu glauben, also Lügen im Sinne von die Sachen, die man spielt, also den Held, den man dann darstellt, also wirklich glaubt zu sein und so, das waren alles Sachen, die schienen mir einfach zu gefährlich und als ich dann gesehen habe, ich kann einen Film halt tragen oder beziehungsweise die Figur, die ich gespielt habe, trägt halt diesen Film und das fühlt sich gut an und ich kriege so viel Bestätigung, dass ich dann ernsthaft darüber nachgedacht habe, das möchte ich weiterhin machen und möchte halt vor allen Dingen auch so eine Rollen spielen, die halt relevant Themen vermitteln. Also, dass ich halt eine emotionale Brücke bin für den Zuschauer, um sich halt damit zu identifizieren, was dort erzählt wird.
Und es gab ja natürlich auch, und gibt also gerade auch in der Anfangszeit, diese beiden Regisseure Gansel und eben auch Dominik Graf, die dich sehr geprägt haben, aber eben auch unterstützt haben oder auch gefördert haben, kann man sagen.
Genau, wir waren uns sympathisch. Also bei Dennis hat es mit Mädchen angefangen und wir haben dann 5 Filme miteinander gemacht tatsächlich, weil es immer wieder eine Figur gab oder ich mich beim Casting durchgesetzt habe. Es war nicht so selbstverständlich. Und bei Dominik, also es scheint so, dass wir so viel gemacht haben, aber wir haben eigentlich 2 Projekte zusammen gemacht, den Roten Kakadu und Angesicht des Verbrechens. Und diese beiden Projekte waren aber sehr intensiv. Und vor allen Dingen richtig gut, wie ich finde. Also
wurde ja auch ausgezeichnet, Rote Kakadu mit dem Bayerischen Filmpreis. Ja. Und angesichts des Verbrechens sagst du ja auch immer, das ist so ein Herzensprojekt eigentlich auch von dir. Oder so.
Naja, das sind einfach Filme, die sind richtig gut im Sinne von, also ganz viele Leute sprechen mich darauf an und auch heute noch, dass sie sagen, Angesichts des Verbrechens ist die beste Serie. Und so ähnlich sehe ich das auch. Also es trifft einfach wahnsinnig meinen Geschmack. Also was die Erzählweise angeht, was den Stil angeht, was die Authentizität angeht. Also ja, die Dialoge, die Figuren, das sind alles so Sachen, die gibt es ganz selten. Und dass dann jemand quasi seinen kreativen Raum so schützt wie er, also obwohl er manchmal cholerisch wirkt oder ist.
Ach ja?
Ja, also hat er seine Ausraster, aber er verteidigt halt das, was ihm wichtig ist. Und das gibt es halt in dieser Film- und Fernsehlandschaft ganz wenig. Also Leute, die so konsequent sind und ihre Vision verfolgen und sich das nicht kaputt machen lassen oder verfälschen lassen und die mit diesem Druck umgehen können. Und er, ja, ist einer der wenigen, die ja so einen wiedererkennbaren Stil haben und vor allen Dingen ihren Charakter bewahrt haben.
Freier Fall, das war natürlich auch ein ganz besonderer Film und auch eine ganz besondere Geschichte.
Ja, absolut. Also das hat mir dann auch wieder Türen geöffnet, wahrscheinlich durch die Community, die damit angesprochen wurde. Also ich weiß, dass Napola vielleicht auch schon so gedeutet wurde, dass ja viele aus der homosexuellen Richtung angesprochen sich gefühlt haben, was die Ästhetik vielleicht angeht. Und in dem Fall war es halt eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern, die in einer Welt, die halt noch nicht so erzählt wurde, aus der Perspektive ja, erzählt wurde. Und Hanno und ich waren halt von Anfang an schon so vertraut. Also wir waren halt Freunde, wir kannten uns schon von anderen Drehs und deswegen kam das wahrscheinlich auch so gut rüber. Also es ist natürlich schwer vermittelbar, wenn du dich erst beim Dreh kennenlernst als Schauspielkollegen und dann halt so eine Nähe spielen sollst. Und wir hatten halt schon so eine natürliche Art und Weise, miteinander umzugehen und darüber hinaus halt keine Probleme halt dann körperlich zu werden, weil wir genau wissen, wir sind Freunde und nicht mehr und haben auch beide Frauen und Freundinnen. Und ja, das ist halt eine glückliche Fügung gewesen. Und auch der Regisseur, der Stefan Lacan, den ich sehr mag, der auch ein Freund ist, hat es geschafft, also auf Augenhöhe mit uns zusammen diesen Film zu machen und nicht halt von oben herab zu bestimmen, was jetzt gemacht wird und was nicht. Also das empfinde ich auch immer, also wie jetzt bei dem Projekt, worüber wir jetzt reden, Ernestus Island, als die angenehmste Version des Arbeitens, wenn man halt gemeinsam etwas macht oder das Gefühl hat, seine eigenen Ideen auch noch einbringen zu können, um das Ganze halt also lebendig werden zu lassen, um das halt rund zu machen.
Was muss denn überhaupt eine Rolle so für dich haben, dass du sagst, ja, die will ich unbedingt machen?
Ja, das können unterschiedliche Faktoren sein. Also jetzt bei Ernestus Island zum Beispiel war es so, dass natürlich Kuba, also das Land, irgendwie so ein Sehnsuchtsland und vor allen Dingen auch so ein Fenster so ein bisschen in die Vergangenheit dargestellt hat, was mich schon immer interessiert hat. Und das natürlich mit der Arbeit zu verknüpfen, ist ideal. Und dann gibt es natürlich auch den Aspekt, also die Leute, mit denen ich dann arbeite, von Regie bis zu Schauspiel, kann es natürlich super interessant sein. Und ganz wichtig ist für mich wahrscheinlich die Relevanz, also die Notwendigkeit, die ich spüre, wenn ich halt ein Thema mache, was vielleicht noch nicht so erzählt wurde oder was halt sogar ein Tabuthema ist. Zum Beispiel Kopfplatzen war ja auch ein Film, der, also wenn man sich das anhört, das Thema sehr problematisch klingt, also über Pädophilie. Und es ist aber so ein wichtiges Thema, weil es so tabuisiert wird in unserer Gesellschaft, die sich als liberal halt gibt oder sieht und aber trotzdem Probleme hat über Sexualität oder halt also ja die Abgründe ja, der menschlichen Psyche zu reden oder Leute, die ausgestoßen werden, weil sie halt nicht verstanden werden, weil sie auch gar nicht erst behandelt werden und dementsprechend das weiterhin problematisch bleibt. Und wenn man es schafft, halt einen Menschen zu erzählen, der ja sich dessen vielleicht auch bewusst ist, aber nichts daran ändern kann, weil die Gesellschaft ihm nicht helfen oder zuhören will, dann ist es für mich sehr interessant. Und auch historische Sachen mag ich sehr, weil sie viel mit Identität zu tun haben. Also zu wissen, wer wir sind und warum etwas so ist, wie es ist, geht oft gut, wenn man halt reflektiert und wenn man halt mal die Zusammenhänge versucht zu verstehen.
War es das bei Matrix?
Bei Matrix, also das war viel mehr so ein Familiending, also ich habe ja die Wachowskis, also Lana vor allen Dingen, gut bei Sense8 kennengelernt, bei dieser Serie auf Netflix. Mhm. Dadurch waren wir dann befreundet und sie hatte mir diese Figur tatsächlich reingeschrieben in das Drehbuch. Und ja, für mich ist es natürlich eine Ehre, dann da mitzumachen und da gab es keine Frage, ob ich das mache oder nicht.
Ihr habt in San Francisco auch gedreht?
Ja, also wir haben in San Francisco gedreht und hier in Babelsberg in den Studios. Das war eine sehr interessante Zeit. Ich hatte auch sehr viel Freizeit, also weil man da pauschal einfach gebucht wird und dann vor Ort sein muss, falls dann irgendwie spontan die Entscheidung gefällt wird, ich muss ans Set oder so. Dann hat man da eine gute Zeit mit ganz vielen Leuten, die auch interessant und ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, weil es halt so, ja, wie so eine, also ich will nicht den falschen Eindruck vermitteln, aber es war halt nicht wirklich Arbeit für mich, sondern eigentlich viel mehr eine gute Zeit zu verbringen mit Leuten, die ich teilweise schon durch diese Arbeit davor bei Sense8 sehr gut kennengelernt hatte. Und deswegen war es eher wie so eine Klassenfahrt oder so, also die dann auch noch gut bezahlt wird und wo man dann halt immer Leute dabei hat, die coole Ideen haben und man Ausflüge macht und also wirklich versucht, auch die Lebenszeit, die man ja auch miteinander teilt, gut zu gestalten.
Und jetzt kommen wir zu Ernestos Island und auch das ist ja wieder ein ganz besonderes Projekt.
Das ist besonders, weil es halt ein Film ist, der nicht so klassisch aufgebaut ist. Also wie ein Drehbuch wird am Set einfach ausgeführt. Also man stellt sich dann vor die Kamera und spricht seinen Text, sondern wir sind dokumentarisch rangegangen. Als ich Ronald kennengelernt habe, haben wir uns in Mitte getroffen, wo wir beide aufgewachsen sind, in Berlin-Mitte, und haben halt gemerkt, dass wir beide diese gleiche Wehmut in uns tragen, von wegen die kulturellen Orte zum Beispiel verschwinden alle, wie zum Beispiel das Tacheles oder so. Wo man sich einfach nur getroffen hat und ohne Geld auch Spaß haben konnte. Und ja, Mitte hat sich sehr verändert und wir wollen uns aber nicht darüber beschweren oder das nur problematisch sehen, sondern wie war das eigentlich im Osten und all unsere Erinnerungen, die wir haben, sind jetzt auch nicht nur positiv. Deswegen war diese Reise nach Kuba, die halt der Matthias, den ich da spiele, macht, quasi wie so eine kleine Zeitreise und so ein Abgleich mit dem real existierenden Sozialismus, der da noch ist. Und ja, wir sind dokumentarisch rangegangen, in dem Sinne, dass wir dorthin gefahren sind und nicht den Vorsatz hatten, direkt jetzt alles gleich so zu drehen, wie wir uns das vorgenommen haben, sondern wir wollten auch Fehler machen oder wir wollten vor allen Dingen erstmal die Menschen kennenlernen. Also die Reise, die ich da mache, habe ich tatsächlich auch gemacht. Also habe die Leute dort getroffen und quasi interviewt, also Fragen gestellt. Diese Antworten, die wir dann bekommen haben, haben wir dann halt in unser Drehbuch dann integriert. Also es wurde ständig angepasst an die Lebensumstände und die Geschichten, die uns erzählt wurden. Und damit hat sich die Geschichte ständig verändert. Und auch, ja, also die Leute, die Protagonisten, was ja alles, die meisten waren Laien, außer die Sophia, die halt gespielt wurde von einer kubanischen Schauspielerin, die wir dort gecastet hatten. Und dann war das halt so ein Geflecht aus Realität, also echten Geschichten und halt unserem fiktionalen Verlauf, also was halt die Reise von Matthias angeht, der nach Kuba geht, um die Asche seiner Mutter auf dieser Insel zu verstreuen, die Ernst-Thälmann-Insel heißt, die damals Fidel Castro der DDR geschenkt hat. Und das ist eine wahre Geschichte, was auch wieder so verrückt ist, was keiner halt weiß. Und diese Verflechtung ist wahnsinnig interessant, weil es dadurch eine Wirkung gibt im Film, wo man nicht mehr differenzieren kann, was jetzt echt und was jetzt quasi fiktional ist. Und da merkt man halt, dass es halt also teilweise sehr erzwungen und sehr schwierig ist, da seine Freiräume zu finden. Allerdings gibt es natürlich auch Vorteile, also was alles freigesetzt wird in dem Menschen, wenn er halt kreativ werden muss, also wenn man sich gegenseitig helfen muss, weil man halt nicht viel hat oder weil man halt sich das nicht leisten kann, irgendwie Hilfe sich zu kaufen, dann kriegt man die natürlich und wird kreativ, man improvisiert und dann gab es dann auch viel Hilfsbereitschaft, da gab es dann auch eine ganz andere Einstellung zueinander, also viel Kommunikation und ja, also da hat sich dann auch die Frage gestellt, was braucht man eigentlich wirklich, also um glücklich zu sein, um ein erfülltes Leben zu haben. Und wenn es nicht so erzwungen gewesen wäre, dass die Leute halt auch ausreisen können und ihre Karrieren woanders suchen können, dann wäre das natürlich, und das war immer das Gedankenspiel auch hinter dem Film, ein richtig tolle, ja, richtig tolles Land.
Wie lange habt ihr dann gedreht?
3 Monate.
Ernestos Island, Regiedebüt, sollten wir vielleicht noch sagen, von Ronald, den
Ronald
du ja
Fietz,
auch schon erwähnt hast.
Genau. Ja, der hat seine Art und Weise, Geschichten zu erzählen, gefällt mir sehr gut, weil er so, ja, die Menschlichkeit halt erzählt oder die Leute wirklich als Vehikel nimmt, eine Geschichte zu erzählen und nicht so von außen rauf guckt, sondern halt Geschichten und Gefühle nimmt, um seinen Film zu erzählen.
Ernestos Island jetzt aber erstmal und kurz noch der Blick auf die restlichen Monate in diesem Jahr. Mhm. Was steht da an für dich?
Ich fange jetzt wieder an zu drehen. Allerdings möchte ich über die Projekte noch nicht reden, weil die noch nicht gemacht sind. Also ist bei mir so vielleicht so ein Aberglaubensding, dass ich über ungelegte Eier nicht rede. Aber jetzt kommt noch eine Serie raus, Ende Juni, am 22. oder so. Die heißt Schlafende Hunde auf Netflix. Da spiele ich jemanden, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat, der Polizist war und dann auf der Straße lebt, weil er Gedächtnislücken hat und nicht weiß, was passiert ist und eine ganz spannende Reise macht.
Auch wieder spannend. Mhm. Max, danke, dass du da warst.
Ja.
Viel Erfolg.
Danke, gleichfalls.